Es ist das, was ich immer vergesse, aber was doch so wichtig ist. Ich sollte euch Grüße bestellen aus Eberbach, aus der Gemeinde dort. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine unterwegs sind als Gemeinden, als Christen, sondern dass wir verbunden sind durch Jesus Christus, dass wir auch verbunden sind durch den gemeinsamen Auftrag, für Jesus Christus hier in dieser Welt zu sein. Ihr hier in Bad Rappenau, wir in Eberbach. Und deshalb möchte ich euch ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in Eberbach. Und wir haben nicht letzte Woche, sondern vor die Woche haben wir Themenabende gehabt, wo wir als Gemeinde zusammen gefeiert haben mit vielen anderen aus Eberbach. Wir waren erstaunt, wie viele sich eigentlich haben einladen lassen, und wir haben gemerkt, dass es echt eine Ermutigung ist, als Gemeinde Themenabende zu machen, Menschen einzuladen und ihnen ja auch in ihrem Leben weiterzuhelfen mit guten Impulsen über das, was Jesus über unser Leben denkt. Und deshalb vielleicht als kleine Ermutigung auch nochmal als Gemeinde darüber nachzudenken, ja auch solche Themenabende zu machen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Skulptur. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist für eine Skulptur, beziehungsweise was die darstellen soll? Ja, Reise nach Jerusalem. Ja, ich habe mich echt gewundert, dass es solch eine Skulptur gibt. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt zum Laubhüttenfest habe ich dieses Bild im Internet gefunden. Die Reise nach Jerusalem ist eigentlich ein Kinderspiel. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt als Erwachsene. Ich habe das vor vier Wochen mit einer Jugendgruppe gespielt. Und da wurde das Ziel des Spiels nochmal ganz deutlich. Also wer das Spiel Reise nach Jerusalem nicht kennt, das ist ein Spiel, wo, wenn 10 Leute beteiligt sind, nur 9 Stühle aufgestellt werden. Und dann läuft Musik, und wenn die Musik aufhört, müssen sich 10 Leute auf 9 Stühle verteilen, und der 10. scheidet aus. Dann sind es nur noch 9, dann wird auch ein Stuhl weggetan, und so, dass am Ende nur noch einer übrig bleibt. Und wer das als Erwachsene, ich habe das mal auf einer Hochzeit gespielt, also mitgespielt, aber auch im Jugendkreis, da werdet ihr merken, wie brutal es dazu geht. Also je weniger Stühle da sind, desto mehr Hauen und Stechen ist da. Also es ist, auf der Hochzeit war es so, dass ein Stuhl zu Bruch gegangen ist. Also könnt ihr euch vorstellen, wie um diese Stühle gekämpft wird. Und dann habe ich gemerkt, Ziel des Spieles ist es, andere Menschen auszugrenzen, ja, und aus dem Weg zu räumen. Und wirklich zu sagen, okay, am Ende siegt der Stärkste. Und jetzt kommt das Aber. Und damit bin ich beim Thema. Wenn Jesus Christus, wenn Gott ruft, wenn er sagt, komm zu mir, dann ist es ein einladender Charakter und kein ausschließender Charakter. Und so ist es auch beim Laubhüttenfest und allen anderen Festen, die Gott im Alten Testament eingesetzt hat. Ich möchte euch einen Vers lesen aus 5. Mose 16, Vers 16. Da sagt Gott selbst, 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Gott sagt, 3-mal im Jahr sollen die Israeliten, nicht nur die männlichen, sondern die ganzen Häuser, sollen nach Jerusalem kommen, um anzubeten, um zu feiern. Und ich finde das ganz interessant, was Gott hier sagt. Er sagt, kommt zu mir. Und wer die Bibel ein bisschen besser kennt, der weiß, dass in Jerusalem der Tempel Gottes gestanden hat. Und der Tempel Gottes ist der Wohnort Gottes. Gott selbst hat gesagt, ich möchte dort in meinem Tempel, ich möchte in Jerusalem wohnen. Und wenn Gott hier in 5. Mose 16, Vers 16 sagt, kommt 3-mal im Jahr zu mir, sagt Gott nichts anderes, kommt zu mir nach Hause. Ich möchte euch zu mir nach Hause einladen. Kommt und seht dort, wo ich wohne. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte mit euch feiern. Ist dir bewusst, dass Gott das sagt in der Bibel? Gott lädt dich ein, um mit ihm zusammen mit anderen zu feiern. Wenn wir uns die Feste im Alten Testament angucken und wenn ihr das zu Hause mal nachlesend lest, dann werdet ihr merken, dass Gott auch in Bezug auf diese Feste sagt, das soll eine ewige Ordnung sein. Gott ordnet an, dass wir feiern sollen. Ich weiß nicht, wie gerne du feierst. Ich weiß nicht, wie gerne du Feiern ausrichtest. Ich habe das jahrelang nicht gerne gemacht. Meinen Geburtstag habe ich jahrelang nicht gefeiert, weil ich dachte, boah, das ist doch alles anstrengend. Da musst du alles vorbereiten, dann feierst du und am Ende musst du aufräumen. Ist doch viel besser, wenn du es nicht machst. Bis ich irgendwann mich mit den Festen Gottes beschäftigt habe. Und dann ist mir aufgegangen, Gott möchte, dass wir Dinge in unserem Leben feiern, dass wir Punkte in unserem Leben feiern, wo wir andere mit hineinnehmen. Und das ist Gott ganz wichtig. Gott ist ganz wichtig, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Die erste Frage, die Gott in der Bibel stellt, ist eine Frage, die er an Adam gerichtet hat, nämlich die Frage, wo bist du? Adam und Eva sind weggelaufen, wollten nichts mehr mit Gott zu tun haben und Gott ruft, Adam, wo bist du? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Und dann lesen wir davon, dass das Volk Israel in der Wüste eine Stiftshütte aufrichten sollte und Gott hat gesagt, dort ist ein Ort der Gemeinschaft. Dort möchte ich mit dir, Volk Israel, Gemeinschaft haben. Vorher hat Gott das Volk Israel noch an den Sinai gerufen und dort hat er einen Bund mit ihnen geschlossen. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr mein Volk seid und ich euer Gott bin. Und Gott hat gesagt, wir wollen diesen Bund schließen, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Nach der Stiftshütte kam dann der Tempel, von dem ich schon gesagt habe, der Ort in Jerusalem, wo Gott gesagt hat, dort möchte ich wohnen. Und dann geht es weiter. Im Neuen Testament kam Jesus Christus auf diese Erde. Und wie wird Jesus Christus genannt? Immanuel, Gott mit uns. Auch hier in Jesus Christus hat Gott diesen Wunsch und diese Sehnsucht geäußert, mit seinem Volk, mit den Menschen zusammen das Leben zu gestalten und das Leben gemeinsam zu feiern. Und dann, als Jesus Christus gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich schicke jemanden, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dann hat Gott gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wir sehen es, dass Jesus Christus den Heiligen Geist geschickt hat, um Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben. Und irgendwann wird Jesus Christus wiederkommen. Warum? Um all die Seinen zu einem Hochzeitsmahl einzuladen. Das feiern wir auch später im Abendmahl. Wir feiern diese Sehnsucht danach, einmal ungeteilte Gemeinschaft mit Gott im Himmel zu haben. Und wir sehen also, dass Gott ein Gott ist, der Gemeinschaft mit den Menschen haben möchte. Er möchte uns immer wieder zu sich einladen. Und jedes Fest, das wir feiern, im Namen Gottes ist eine Erinnerung daran, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und jetzt frage ich dich nochmal, hast du ein offenes Haus, wo du Menschen einlädst? Und vielleicht nach Corona, oder Corona ist ja noch nicht vorbei, aber nach den ganzen Beschränkungen müssen wir wieder neu lernen, unsere Häuser zu öffnen. Müssen wir neu lernen, die Menschen zu uns einzuladen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich habe euch nochmal ein weiteres Bild mitgebracht von den sieben Festen des Herrn. Nochmal, es gibt mehrere Feste. Es gibt über diese sieben Feste gibt es noch viel, viel mehr Feste, die gefeiert werden. Aber es gibt sieben Feste, wo Gott gesagt hat, das sind meine Feste. Das sind die Feste des Herrn. Das ist das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsfrucht. Das ist der erste Zyklus. Dann kommt das Fest der Wochen und dann kommen die letzten drei Feste, das Fest der Posaunen, das Fest der Versöhnung und das Fest der Laubhütten. Und mit diesem letzten Fest wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Aber mir ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr das nachgucken wollt, in 3. Mose 23, dann werdet ihr merken, dass das Volk Israel 3 Wochen im Jahr feiern sollte. Ja, also das muss man sich mal überlegen, dass Gott sagt, euren Alltag sollt ihr unterbrechen und 3 Wochen feiern. Ja, ich glaube, das ist uns auch ein bisschen abhanden gekommen, dass wir viel zu wenig feiern. Als Gemeinde, als Einzelpersonen. Deshalb lasst uns wieder lernen, mehr zu feiern. Lasst uns lernen, Gott zu loben und ihm zu danken für das, was er Gutes in unserem Leben macht. Und wir haben das schon gehört, der Matthias hat das gesagt, nämlich, dass jedes Fest ein Erntefest ist. Ein Fest, wo wir Gott dafür danken dürfen und sollen, was er Gutes in unserem Leben, welche Frucht er in unser Leben hineingelegt hat. Ich möchte mit euch die historische Bedeutung erstmal des Laubhüttenfestes angucken und ich möchte vorher einen Text lesen aus 3. Mose 23, die Verse 33 bis 43 und ich lese nach der Luther-Übersetzung 3. Mose 23, die Verse 33 bis 43. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn 7 Tage lang. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein, keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, um dem Herrn Feueropfer darzubringen. Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein jedes an seinem Tage. Abgesehen von den Sabbaten des Herrn und euren anderen Gaben und Gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag und am 8. Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweige von Laubbäumen, und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest dem Herrn halten jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Viele Dinge werden hier beschrieben. Eine Sache ist mir noch wichtig, die zu erwähnen. Gott ordnet hier an, dass das ein fröhliches Fest ist. Ihr sollt euch freuen. Und das ist das, was im Neuen Testament auch über Christen gesagt werden. Sie sollen sich freuen. Freuen über das, was Gott in ihrem Leben tut. Und deshalb lasst uns wieder anfangen, darüber nachzudenken, was Gott in unserem Leben getan hat. Und dann ihm dafür danken. Und ich habe das gemacht, dass ich in meiner Bibel vorne meine geistlichen Eckdaten eingeschrieben habe. Also wann ich getauft worden bin, mit welchem Bibelvers, wenn ich oder wann ich geheiratet habe und da welcher Bibelvers da war. Ich habe das Datum aufgeschrieben. Ist gut, das nicht zu vergessen, wann man geheiratet hat. Dann auch noch aufgeschrieben, wann ich Jesus Christus in mein Leben hineingelassen habe. Und das alles mit Datum. Und heute ist das ja überhaupt kein Problem, das auch in sein Handy beziehungsweise in sein Online-Kalender einzutragen. Und ich habe das gemacht, dass ich mir eine Erinnerung für jedes dieser Ereignisse in mein Handy eingetragen habe. Und da kann man das auch machen, eine Woche vorher sich daran erinnern zu lassen. Das ist gut, um seiner Frau auch noch Geschenke zu besorgen und was Gutes für sie zu organisieren. Das ist ein kleiner Tipp. Aber auch für alle anderen Dinge ist es gut. Und so haben wir als Gemeinde auch gesagt, wir wollen viel feiern. Wir feiern zum Beispiel jedes Jahr unseren Gemeindegeburtstag. weil wir uns daran erinnern wollen, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns Gutes getan hat in dem zurückliegenden Jahr. Und wir feiern unseren Geburtstag, unseren Gemeindegeburtstag einmal im Jahr. Wir haben jedes Jahr ein Sommerfest. Wir feiern viele Feste auch mit der Gemeinde zusammen. Deshalb haben wir vor 2 Wochen auch diese Themenwoche gemacht und wir haben das genannt, unseren Feierabend gemeinsam feiern. Weil wir wollten zusammenkommen, gemeinsam essen, gemeinsam trinken und das Ende des Arbeitstages feiern. Und in Vers 43 hier in 3. Mose 23 wird beschrieben, wie das Volk Israel dieses Fest feiern soll. Da wird beschrieben, in Hütten sollst du wohnen. Und wir haben das mit diesen Bildern gesehen, dass das Volk Israel einmal im Jahr solche provisorischen Hütten errichten sollte. Und da hat der Vater mit den Kindern zusammen diese Hütte gebaut aus Ästen, aus Palmwedeln und sehr provisorisch sollte das Ganze sein, weil das nur eine Woche lang nicht nur halten, sondern genutzt werden musste. Danach wurde es wieder abgerissen. Aber dieses Fest wurde gefeiert als Erinnerung daran, dass Gott das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Und es war eine Erinnerung an das Volk Israel damals, ihr seid noch nicht am Ziel. Die Wüste ist nicht das Ende der Reise, sondern das gelobte Land Kanaan. Das ist das Ziel, was Gott mit dem Volk Israel erreichen wollen. Und das Volk Israel sollte feiern, ihr seid noch unterwegs. Ihr seid noch provisorisch unterwegs. Und ich habe auch das gelesen, es ist ein jährliches Fest, was das Volk Israel gefeiert hat. Und obwohl sie im Land Kanaan angekommen sind, sollten sie feiern, dass sie trotzdem noch unterwegs sind, dass sie trotzdem noch provisorisch unterwegs sind. Und auch sollte sich das Volk Israel daran erinnern, richtet euch in diesem Leben auf dieser Erde nicht zu gemütlich ein, weil das ist nur ein Zwischenstopp und euer eigentliches Ziel ist der Himmel. Und hier an dieser Stelle möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Perspektive Ewigkeit noch? Hast du diese Perspektive noch, dass hier dieses Leben nur provisorisch ist und das eigentliche Ziel deiner Reise ist das ewige Leben? Jeder Mensch, zu 100% alle Menschen, leben mit dem Ziel Ewigkeit. Und deshalb ist es gut, mal darüber nachzudenken, dass dieses Leben hier auf der Erde nur provisorisch ist und das eigentliche, unsere eigentliche Heimat die Ewigkeit ist. Und das können wir jedem Menschen sagen. Jedem Menschen, dem du begegnest, kannst du sagen, es gibt ein Leben nach dieser Erde. Und deshalb müssen wir uns fragen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, wie es nach diesem Leben hier auf dieser Erde weitergeht. Und das Laubhüttenfest lädt dazu ein, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Und das ist eine dieser großen Fragen, die sich jeder Mensch einmal in seinem Leben stellt. Die Frage nach dem, woher komme ich, wer bin ich und wohin geht die Reise. Und deshalb ist es ganz wichtig, über diese Frage und auch über dieses Laubhüttenfest immer wieder nachzudenken. Einmal jährlich sollte sich das Volk Israel darüber im Klaren sein, dass es ein Leben nach diesem irdischen Leben gibt. Und ich finde das ganz interessant. In dieser Wüstenzeit, in der Wüste, hat Gott sein Volk versorgt. Und das darfst du ganz bewusst für dich mitnehmen. Dieses Leben ist ein Leben, was unter dem Segen und unter der Versorgung Gottes steht. So lesen wir in 5. Mose, Kapitel 29, Vers 4. Er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen. Die Rede ist von Gott. Eure Kinder sind euch nicht, eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Wie schön ist das, sich sein Lieblingspaar Schuhe auszusuchen und zu wissen, das hält 40 Jahre lang. Und man sucht sich seine Lieblingskleider an und sie zerreißen nicht, sie werden nicht hinfällig. Und das finde ich so faszinierend, dass Gott hier sagt, 40 Jahre lang habe ich euch versorgt. Und das nicht nur mit Kleidung, sondern auch mit Brot vom Himmel, mit Wachteln, mit Wasser, mit all dem, was ihr braucht, versorge ich euch. Diese Zeit zwischen Ägypten und Kanaan. Und so möchte Gott dich versorgen in all dem, was du brauchst. Und das ist eine Zusage, die Gott uns auch im Neuen Testament gibt. Ich bin euer Versorger. Und wenn du gerade irgendwie in einer Notsituation bist, rein materiell oder auch geistlich, du darfst wissen, Gott möchte dich versorgen mit all dem, was du brauchst. Gott wird dich durchtragen. Und auch in der Wüste, in den Wüstenzeiten unseres Lebens, darfst du wissen, Gott lässt dich nicht im Stich. Das heißt nicht, dass Gott das Volk Israel nicht auch mal an den Rand gebracht hat. Es gab mehrere Situationen in der Wüste, wo das Volk Israel gemurrt hat und hat gesagt, Gott, du hast uns verlassen, wir wollen wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, weil wir nicht sehen, dass du uns versorgst, weil Wasser knapp ist. Aber immer ist Gott pünktlich gewesen und hat sein Volk versorgt. Und so darfst du wissen, dass Gott dich auch in deinem Leben versorgen möchte. Und wenn es mal knapp wird an Wasser oder an Brot oder was auch immer, dann ist das eine Herausforderung, die Gott dir schickt. Weil Gott möchte dich, dein Herz prüfen, so sagt er es auch in 5. Mose, ich glaube 31, sagt er, er möchte wissen, auf was du dein Vertrauen setzt. Woran du dein Herz hängst. Wem du vertraust in deinem Leben. Und das Volk Israel sollte mit dem Laubhüttenfest immer wieder daran denken und immer wieder herausgefordert werden, wer ist der Herr in meinem Leben? Wem vertraue ich mein Leben an? Wer ist der gute Hirte in meinem Leben? Und das Volk Israel sollte immer wieder sich daran erinnern, Gott ist der Führer und Versorger meines Lebens. Gott hat das Laubhüttenfest dem Mose gegeben, so dass der Mose das Fest an die Israeliten weitergeben sollte, ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Und dann sollten sie das jährlich feiern und 1000 Jahre nach der Einsetzung hat Sacharja, ein Prophet im Alten Testament, hat dieses Fest nochmal reflektiert, theologisch, aber auch wie das Volk Israel das Fest feiern soll und hat sich dann gefragt, was feiern wir hier eigentlich? Welchen Sinn macht das Fest? Und ich möchte euch eine Stelle lesen aus Sacharja Kapitel 14, wo diese Reflexion nochmal deutlich wird. Sacharja 14, die Verse 16 bis 19. Da steht, und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und uns zum Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, über das wird's nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr aller Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Ist ein bisschen verworren. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das alles mit dem Laubhüttenfest, was hat das mit uns zu tun? Ich sage es dir. Hier werden mehrere Leute angesprochen. Einmal wird das Volk Israel angesprochen, es werden die Ägypter angesprochen und die Heiden. Heiden sind alle, die nicht zum Volk Israel gehören. Und was vereint diese drei Gruppen, dass sie heraufkommen nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern? Und jetzt macht euch mal deutlich, was das bedeutet. Ich habe das jetzt eben schon mal anklingen lassen. Wer sind denn Ägypter? Die Ägypter sind das Volk, das das Volk Israel unterdrückt hat, in Sklaverei gehalten hat. Das war das Volk, woraus das Volk Israel geflüchtet ist. Das waren die schlimmsten Feinde der Israeliten. Und Gott sagt hier durch Sacharja, er sagt, es wird einmal die Zeit kommen, wo meine Kinder, das Volk Israel, mit ihren schlimmsten Feinden zusammen sein werden, zusammen feiern werden, das Laubhüttenfest. Sie werden einmal zusammen in meiner Gegenwart erscheinen, um mich gemeinsam anzubeten. Unvorstellbar. Unvorstellbar für Sacharja, für das Volk Israel, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo alle Völker gemeinsam Gott anbeten werden. Und bis heute hat es dieses Fest noch nicht gegeben. Es gab bis heute noch kein Laubhüttenfest, wo das Volk Israel mit Vertretern aus allen Völkern gemeinsam dieses Fest gefeiert hat. Und das zeigt schon, dass das, was Sacharja hier gesagt hat, dass das in die Zukunft weist. Dieses Laubhüttenfest weist in eine, nicht nur zurück zu dem Auszug aus Ägypten, sondern es weist auch nach vorne zu einem Fest, zu einem Laubhüttenfest, wenn alle Völker mal vereint zusammen in der Gegenwart Gottes stehen werden. Und die Bibel berichtet uns davon, dass dieses Fest einmal dann stattfinden wird, wenn jedes Knie sich einmal beugen wird vor Gott. Und das weist in die Zukunft. Das weist hinaus zum königlichen Hochzeitsmahl, das wir auch gleich im Abendmahl zusammen feiern. Wenn wir vereint durch Jesus Christus das Mahl miteinander feiern. Aber dieses Fest und diese Aussage, die Sacharja macht, macht uns deutlich, dass nicht nur die Christen einmal dieses Fest feiern sollen, wie wir sie heute kennen, sondern dass auch Menschen von außen mit hineingenommen werden. Und es gibt kein, also ich weiß es nicht, aber ich glaube mal, dass keiner hier ist, der jüdische Abstammung ist, oder? Das heißt, mit anderen Worten, auch wir gehören zu diesen Heiden. Auch wir werden mit hineingenommen in diese Schar der Anbetenden. Und warum ist mir das so wichtig? Mir ist das so wichtig, weil du bist eigentlich auch keiner, an den das Laubhüttenfest in erster Linie ergeht. Auch du wurdest eingeladen von Gott, von anderen Menschen mitzufeiern. Und das ist auch die Aufgabe, die wir haben. Wir haben die Aufgabe, andere Menschen mit hineinzunehmen in die Schar derer, die feiern. Wir sind aufgefordert, Leute einzuladen, mit nach Jerusalem zu kommen in die Gegenwart Gottes. Wann hast du zuletzt jemanden mal eingeladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Dich Jesus Christus zu nähern, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich habe am Freitag ein spannenden Abend gehalten zur Freundschaft, auch in einem Jugendkreis, und sie haben mir die Aufgabe gestellt, ich sollte ihnen sagen, was heilige Beziehungen sind. Ja, und ich habe gemerkt, mit heilig konnte man nicht viel anfangen, und ich habe gesagt, ich umschreibe das, um dir zu sagen, was Gott möchte, wenn er mit dir eine heilige Beziehung führen möchte. Ich habe gesagt, Gott möchte mit dir eine intime Beziehung haben. Bei Intimität denken wir eher so an Sexualität, aber wenn wir mal gucken, woher das Wort Intimität kommt, dann wird uns deutlich, was Gott möchte. Intimität kommt aus dem Lateinischen intimus, und das meint erstmal nicht biblisch gemeint das Innerste einer Höhle zum Beispiel. Das heißt, wenn wir in eine Höhle gehen, das Innerste einer Höhle ist Intimität, also Intimus. Und dann habe ich gesagt, das ist das, was Gott möchte. Er möchte eine intime Beziehung zu dir haben. Er möchte eine Beziehung zu dir haben, die in das Innerste deines Wesens hineinreicht. Und wenn die Bibel von dem Innersten eines Menschen spricht, dann spricht sie von dem Herzen, von den Emotionen. Und Gott möchte mit dir eine intime Beziehung haben. Er möchte in das Innerste deines Herzens hinein. Und er möchte eine Beziehung zu dir haben, die von Herz zu Herz geht. Er möchte, dass du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes wirst. Da solch eine intime Beziehung möchte Jesus mit dir. Und deshalb meine Frage an dich heute, ist deine Beziehung zu dem dreieinigen Gott, von dem wir auch im Lobpreis gesungen haben, ist das eine intime Beziehung oder ist das eher eine Zweckgemeinschaft, die du mit Jesus Christus führst? Und Gott sehnt sich so danach, mit dir eine intime Beziehung zu haben. Und deshalb hat er dieses Laubhüttenfest eingesetzt, um dir zu sagen, warte mal, ich möchte eine intime Beziehung mal in Ewigkeit mit dir haben. Und deshalb erinnere dich daran, dass das, was hier auf der Erde ist, nur vorübergehend ist. Ich möchte ein zweites ansprechen, eine messianische Bedeutung. Wir müssen mal gucken, wie Jesus Christus dieses Fest gefeiert hat. Und ich finde das ganz spannend, was die Bibel immer wieder macht. Sie nimmt alttestamentliche Rituale, Traditionen und Gepflogenheiten und sagt, das hat heute auch noch, Bedeutung. Auch für dich heute hat das noch Bedeutung. In Johannes 7, die Verse 1 und 2, da steht, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Ist euch bewusst, was hier steht? Hier steht, dass Jesus ein feiernder Gott ist. Jesus geht nach Jerusalem, um zu feiern. Und wir lesen das sehr häufig in der Bibel, dass Jesus das Passafest feierte, dass er das Laubhüttenfest feiert, steht hier. Und Jesus feiert zusammen mit den Menschen. Also wenn du Feste feierst, dann machst du das mit Jesus Christus zusammen. Dann ist Gott mitten unter uns. Und was Herrliches kann es doch gar nicht geben, als eine Legitimation von Gott, dass wir gemeinsam feiern, dass wir fröhlich und ausgiebig feiern, eine Woche lang. Da kommen wir alle gar nicht mit, weil wir verlernt haben, mal eine Woche lang zu feiern. Wir haben das vor 2 Wochen gemacht. Wir haben gemerkt, das ist anstrengend, aber es tut so gut, wenn wir als Gemeinde eine Woche lang feiern und Leute mit hineinnehmen. Wie hat er das gefeiert? Während dieser 7 Tage des Laubhüttenfestes gab es 2 Zeremonien. Die möchte ich mit euch angucken. Das erste hat was mit Fackeln zu tun. Wir haben das jetzt eben, Matthias hat es gesagt, dass viele Kerzen angezündet worden sind und auch im Tempel wurden viele Kerzen und Lichter angezündet. Ich habe euch mal ein Modell mitgebracht, ein Bild von einem Tempel, der beleuchtet war oder ist. Sieht man ein bisschen schlecht, aber es wurden viele Fackeln und Fackelsäulen, Feuersäulen aufgestellt. Und eine jüdische Überlieferung sagt, in ganz Jerusalem gibt es kein Haus, das nicht vom Licht des Tempels angestrahlt wurde. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war so, dass dieser Tempelberg in der Dunkelheit erstrahlt und in ganz Jerusalem sichtbar war. Und was soll diese Fackeln, dieser Feuerschein zum Ausdruck bringen? Wir haben das auch jetzt eben schon gehört in der Tradition, diese Laubhütten sollten durchlässig sein, oben nur mit Palmwedeln abgedeckt, dass man die Sterne sehen konnte. Und wer die Psalmen sich mal anguckt und durchliest, der wird merken, dass wenn ein Betrachter, ein Psalmbeter in den Himmel guckt, er die Sterne und das Gestirn immer mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung gebracht hat. Und wenn jetzt der Vater mit seinen Kindern in dieser Laubhütte geschlafen hat und dann abends in den Sternenhimmel geguckt hat, dann sollte da zum Ausdruck kommen, die Herrlichkeit Gottes strahlt in unsere irdische Hütte rein, in unser Leben rein. Und damit waren die Fackeln, das Licht, was in Jerusalem war, war immer ein Zeichen dafür, die Herrlichkeit Gottes strahlt schon in unser Leben hinein. Die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes können wir nicht nur im Himmel, sondern auch hier schon in dieser provisorischen Hütte erleben und erfahren und sehen. Und jetzt kommt die Bombe, die Jesus Christus zum Platzen bringt, als er dieses Fest gefeiert hat. Stell dich vor, das Volk Israel feiert dieses Laubhüttenfest mit dieser Zeremonie, der ganzen Fackeln, der ganzen Lichter. Und dann lesen wir nur ein Kapitel später, was Jesus beim Laubhüttenfest macht. Johannes 8, Vers 12. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Merkt ihr was? Jesus Christus sagt, ihr stellt hier Fackeln auf, ihr beleuchtet hier alles, um die Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren, aber ich bin das Licht der Welt. Und er weist auf sich selbst und sagt, ich bin die Herrlichkeit Gottes. Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, dann geht das nur, indem du mich anguckst, indem du mich, das Licht der Welt, in dich hineinnimmst. Und damit bezieht Jesus Christus diese Tradition, diese Zeremonie aus sich und sagt, lasst mich in euer Leben hinein. Und dann wird es in euren Herzen, wird es hell. Dann werdet ihr das Licht und die Herrlichkeit Gottes in euren Herzen bekommen. Und ich finde das so faszinierend, ich finde das so herrlich, wie die Bibel, wie Gott selbst diese Traditionen aufgreift und sagt, ey, das war nicht nur vor 2000, von noch längerer Zeit war das so, sondern heute auch. Und heute im Jahr 2022 gilt dasselbe. Wenn du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erleben möchtest, dann lass das Licht in dein Herz hinein. Wir kommen zur zweiten Zeremonie. Es gab eine zweite Zeremonie, nämlich ein Wasseropfer. Der Priester holte Wasser aus dem Teich Siloah und goss es ins Wasserbecken im Vorhof. Ich habe euch nochmal zwei Bilder vom Tempel mitgebracht, damit ihr das seht. Bis heute gibt es mehrere Tore, um in den Tempel hineinzukommen. Es gibt auch ein Wassertor. Dieses Wassertor ist das Tor, durch das der Priester einmal im Jahr gegangen ist, wenn er dieses Wasseropfer dargebracht hat, wenn er diese Schale mit Wasser geholt hat. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, der Priester geht raus aus dem Tempelbezirk in den Teich Siloah, kommt mit einer Schale, und dann gehen wir mal ein Bild weiter, dann geht er durch das Wassertor bis zu diesem Waschbecken, was im Tempel steht, und gießt das raus in diese Schale. Und in dieser Schale haben die Priester immer ihre Reinigungsvorschriften gehalten. Und jetzt lese ich euch mal, worauf diese Tradition zurückgeht. Es ging nämlich auf einen Brauch aus dem Alten Testament, aus Jesaja 12, die Verse 2 bis 4 zurück. Das sagt, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Dreimal wird hier Heil verwendet. Und hier wird ganz am Ende gesagt, im Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und da war die Sehnsucht. Die Sehnsucht war da, dass im Volk Israel, dass sie heil werden als Nation, dass sie heil werden in ihren Herzen, dass sie heile Beziehungen haben. Und das ist eine Sehnsucht, die wir auch heute alle haben. Jeder, der hier ist, kennt Beziehungen, die zerbrochen sind, wo Heilung nötig ist. Und vielleicht ist es sogar deine Beziehung zu Gott, die wieder heil werden muss. Wo wirklich Wasser aus dem Heilsbrunnen geschöpft werden muss, damit sie heil wird, damit sie rein wird. Und jetzt sage ich euch mal was hier in diesen Versen aus Jesaja, was hier im Hebräischen mit Heil steht. Hier steht Jeshua. Und das ist der Name, den Jesus Christus hat. Jesus auf Hebräisch heißt Jeshua. Und hier werdet ihr mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Jeshua-Brunnen. Also das Heil gibt es letztendlich in Jesus Christus. Daran haben sie sich jedes Jahr am Laubhüttenfest mit dieser Zeremonie haben sich erinnert und haben gesagt, wir wollen aus diesem Heilsbrunnen, wir wollen aus dem Jeshua-Brunnen schöpfen. Das ist die Zeremonie. Wir lesen Johannes 7, Vers 37 bis 39. Ich lese, aber am letzten Tag des Festes, der das Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die da an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das ist die zweite, die Bombe, die Jesus hier platzen lässt. Er stört diesen religiösen Ablauf und sagt, warte mal, ihr wollt Heil haben. Ihr wollt den Heiligen Geist haben. Ihr wollt Rettung haben. Ihr wollt Versöhnung haben. Dann nehmt mich in eure Herzen auf. Und dann werdet ihr merken, dass von eurem Leib Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Und merkt ihr, dass das, was Mose 1500 Jahre vor Jesu Christi schon eingesetzt hat, was Gott schon auf dem Schirm hatte, dass das bis in die Gegenwart reicht. Gott möchte dir Heil schenken. Gott möchte es Licht in deinem Leben werden lassen. Und die entscheidende Frage ist, ob du dich darauf einlässt, das Leben mit Gott zusammen zu feiern? Lässt du es zu, dass du eine intime Beziehung zu Gott hast? Lässt du es zu, dass dein Herz durch den Heiligen Geist angefüllt wird? Und das ist die Herausforderung, die das Laubhüttenfest heute an dich stellt. Die Herausforderung, darüber nachzudenken, wie vergänglich doch dieses Leben ist und wie reich doch Jesus Christus unser Leben machen möchte. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder aufzeigst, was dein Wille mit unserem Leben ist. Dass du uns immer wieder aufzeigst, wie groß und herrlich du bist. Und dass du schon einen Plan hattest, der in die Vergangenheit reicht. Und dass das, was wir heute erleben, kein Zufall ist, sondern dass es deinem weisen und guten Plan entspricht. Und Vater im Himmel, wir bitten dich darum, dass du in unser Herz hineinkommen darfst. Wir bitten dich darum, dass wir dieser Einladung folgen, mit dir Gemeinschaft zu haben, in deine Gegenwart zu kommen, dich zu loben und dich zu feiern. Und Vater im Himmel, wir bitten dich inständig darum, dass wir dich verherrlichen mit unserem Leben, dass von unserem Leben Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. So segne uns. In deinem Sohn Jesus Christus. Amen.